Liebe Geschwister, ich möchte im Anschluss an das Wort, das unser Bruder Martin gelesen hat, ein Wort lesen aus Jesajas 40, das wir sonst nur erbaulich betrachten, das aber auch eine prophetische Erfüllung finden wird in der Entrückung, Auferstehung, Verwandlung und Vollendung der Gemeinde. Jesajas 40, 27 und folgende. Warum sprichst du Jakob und redest du Israel? Mein Weg ist verborgen vor Jahwe und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jahwe, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer fallen hin, aber die auf Jahwe harren, tauschen Kraft ein. Das heißt, sie tauschen ihre Schwachheit ein in die Kraft Gottes. So wie es im Hebräischen eigentlich heißt. In unseren Übersetzungen, sie gewinnen neue Kraft. Aber wenn das geschehen wird, was wir in 1. Thessalonicher 4 gelesen haben, dann wird wirklich das Verwesliche überkleidet mit Unverweslichkeit, das Sterbliche mit Unsterblichkeit und die Schwachheit mit der Kraft Gottes. Denn der Herr Jesus wird als unser Retter vom Himmel herabkommen und unseren Leib erneuern in die Klarheit und Herrlichkeit seines Leibes, vermöge jener Kraft, mit der er in der Lage ist, sich das ganze All unterzuordnen. Also die auf den Herrn harren, tauschen Kraft ein gegen ihre Schwachheit. Und dann heißt es eigentlich, sie steigen hinauf, mit Schwingen wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Ja, dieses Hinaufsteigen mit Schwingen wie Adler, das wird einmal die letzte Gemeindegeneration erfahren und erleben. Im Alten Testament bereits gibt es Vorbilder für die Auferstehung aus den Toten, für die Verwandlung und für die Entrückung. Ich denke hier nicht nur an Henoch, sondern auch an Elias, den Propheten. Und wir haben ja hier schon einmal in einem ausführlichen Dienst über jene Wachablösung gesprochen zwischen dem Propheten Elias und seinem Nachfolger Elisa, die uns zu einem prophetischen Bild wurde, für jene Wachablösung, die geschehen wird, wenn die Gemeinde des Leibes Christi vollendet ist, eingegangen in die Herrlichkeit und dann gleichsam den Staffelstab der Prophetie weitergibt an das glaubende Israel, an den heiligen Überrest. Ich möchte diese Stelle doch noch einmal zur Erinnerung lesen für die Geschwister, die damals dabei gewesen sind. Es geht mir ja sehr wesentlich um Verknüpfung der Inhalte meiner Dienste, aber auch des Wortes Gottes, damit wir eine Zusammenschau gewinnen. 2. Könige 2 ab Vers 9. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren über den Jordan, da sprach Elia zu Elisa, begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir weggenommen werde. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein doppeltes Teil von deinem Geiste werden. Wahrhaft eine unbescheidene Bitte. Ein doppeltes Charisma, ein doppeltes Teil an Prophetie und Wunderkraft. So wie es einmal nach Joel 2 wirklich dem heiligen Israel gegeben wird in der Endzeit, dem heiligen Überrest. Und er sprach, du hast Schweres begehrt. Wenn du mich sehen wirst, wann ich von dir genommen werde, so soll dir also geschehen. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe da ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander trennten, und Elia fuhr im Sturmwind auf gen Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr. Er wurde ja hinweggenommen in die Dimensionen der unsichtbaren, aber realen Gotteswelt. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elias auf, den Prophetenmantel, den dieser zurückgelassen hatte, der von ihm herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan, und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach, wo ist Jahwe, der Gott des Elia? Auch er schlug auf das Wasser, und es zerteilte sich dahin und dorthin, und Elisa ging trockenen Fußes hinüber. Wenn dann im gleichen Kapitel die Halbstarken von Bethlehem, von Bethel, die Bachuchim, Elisa verspotten mit den Worten, Kahlkopf, komm herauf, dann haben sie eigentlich etwas ganz anderes gesagt. Sie haben gesagt, Kahlkopf, steige empor. Sie dachten dabei an jenen Bericht der Entrückung des Elias, der für sie lächerlich und unglaublich war. Und sie verspotteten Elisa aus diesem Grund. Kahlkopf, nun steige du auch empor. Wir müssen in unseren Übersetzungen kleine Knaben streichen. Es waren Halbstarke. Und da flucht ihnen Elisa wegen dieses Spottes. Und es kommen zwei Bären aus dem Walde und zerreißen sie in einem Strafgericht Gottes. 42 von jenen, die da spotteten. Ja, es werden in der Endzeit viele spotten. Werden sagen, wo bleibt denn nun die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seit die Väter entschlafen sind, ist alles so weitergegangen, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Aber das nur als eine Zurückerinnerung. Und nun wollen wir ein neutestamentliches Vorbild miteinander betrachten und daraus Honig saugen wie die Bienen. Das heißt, wir wollen es als einen Aufriss des prophetischen Wortes sehen. Apostelgeschichte 20, 7 bis 12. Ich lese zunächst einmal den Text, aber so wie er im Grundtext lautet. Aber an einem der Sabbate oder am ersten Tag der Woche waren wir zusammengeführt worden, um das Brot zu brechen. Unseren Bibeln steht, waren wir versammelt. Eigentlich waren wir zusammengeführt worden. Da unterredete sich Paulus durchdringend mit ihnen, weil er plante, am folgenden Tage fortzuziehen. Und er dehnte aus, verzog oder erstreckte das Wort bis Mitternacht, also vom Abend bis zur Mitternacht. Erschrecken Sie nicht, ich werde Ihnen dieses nicht antun. Aber der Apostel Paulus hatte den Mut, stundenlang, tiefgehend, gründlich über das Wort Gottes zu sprechen. Im Griechischen steht hier Dialegein, das heißt durchdringende Unterredung, die bis ins Tiefste und Letzte geht. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obergemach des Hauses, wo wir zusammengeführt worden waren. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus am Fenster. Eutychus heißt zu Deutsch glückliches Ereignis. Da sind wir gespannt, was das nun für ein glückliches Ereignis mit diesem jungen Mann gegeben hat, der sicherlich am Tage gearbeitet hat und der nun am Abend müde war und müde unter der Verkündigung des Apostels Paulus im Obergemach an einem Fensterstock saß. Er wurde von tiefem Schlaf überwältigt. Ja, das würde ich mir auch mal wünschen, jenen tiefen Schlaf. Hier steht eigentlich Tiefschlaf, wie bei einer Narkose. Und er fiel vom dritten Stockwerk hinab und wurde tot aufgehoben. Nicht wie tot, nicht scheintot, sondern wirklich tot. Paulus aber stieg hinab, fiel über ihn, umfing ihn und sagte: Machet keinen Tumult, keinen Lärm, denn seine Seele ist noch in ihm. Es gibt aber an der Schwelle des Todes ein solches Übergangsstadium, wo der Körper zwar bereits tot ist, wo das Herz aufgehört hat zu schlagen, wo vielleicht auch die elektromagnetischen Ströme des Gehirns nicht mehr pulsieren, wo aber noch eine Weile die Seele im Körper ist. Paulus hat einmal Ähnliches erlebt, an der Schwelle des Todes, offensichtlich bei seiner Steinigung in Lystra, und er berichtet später darüber, dass er nicht wusste, ob er noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes, dass er aber, weil sein Geist vorausgeeilt war, im dritten Himmel war und dort unaussprechliche Worte Gottes hörte. Also, an der Schwelle des Todes. Paulus aber stieg hinab, fiel über ihn, umfing ihn und sagte: Machet keinen Tumult, denn seine Seele ist noch in ihm. Und nachdem er nun hinabgestiegen war, stieg er wieder hinauf. Er stieg aber hinauf, brach das Brot und aß. Oder wie es wörtlich heißt, als Hinaufsteigender brach er das Brot und aß. Und nun geht es weiter mit seiner Unterredung, so als ob nichts gewesen ist. Was für eine heilige Ruhe hatten doch diese Menschen Gottes, getragen von der Kraft der Auferstehung, die sie auch anderen vermitteln konnten, weil sie noch Apostel waren. Er beredete sich vertraulich noch eine beträchtliche Zeit bis zum Tagesanbruch. Ja, stellen Sie sich das einmal vor, erst vom Abend bis zur Mitternacht in einer gründlichen Auslegung des Wortes Gottes, in einer intensiven Unterredung mit denen, die da versammelt waren. Und dann geht die Sache weiter in einer anderen Weise, in einer intimen, vertraulichen, geheimnisvollen Unterredung, die sicherlich die prophetischen Geheimnisse Gottes betraf, bis zum Tagesanbruch oder wie es heißen könnte, bis zum Erstrahlen des Tages oder eine Grundtextfassung hat, bis zur Morgenröte. Und dann zog er hinweg. Sie führten aber den jungen Mann lebendig fort und wurden unermesslich getröstet. Nun wollen wir diese Dinge einmal im Lichte des prophetischen Wortes miteinander betrachten. Gottes Wort ist ja siebenfach erfüllt. Es hat nicht nur eine erbauliche Bedeutung für uns, nicht nur eine lehrhaft exegetische Bedeutung, sondern hat immer auch eine prophetische, manchmal sogar eine symbolische Bedeutung. Ich möchte noch einmal den ersten Abschnitt lesen. Aber an einem der Sabbate oder am ersten Tag der Woche waren wir zusammengeführt worden, um das Brot zu brechen. Da unterredete sich Paulus durchdringend mit ihnen, weil er plante, am folgenden Tage fortzuziehen. Und er dehnte aus, verzog oder erstreckte das Wort bis zur Mitternacht. Da haben wir zunächst das Zusammengeführtwerden der Gemeinde im Hause des lebendigen Gottes. Wir erinnern uns an Epheser 2, 20 bis 23, wo geschrieben steht, dass wir aus den Nationen nun nicht mehr Fremdlinge sind, sondern Mitbürger und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Propheten und der Apostel insgesamt, worinnen Jesus Christus selbst der Eckstein ist, zu einer Behausung Gottes im Geiste. Und wir werden als lebendige Steine mit hineingebaut in diesen Tempel Gottes, der harmonisch zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Epheser 2. Das ist ja das große Thema des Epheserbriefes. Und so sollten wir ihn einmal lesen. Die Einheit aller Apostel im Geiste Jesu Christi. Dann die Einheit zwischen glaubenden Juden und Heiden. Epheser 2, die Christus geschaffen hat, schon als er am Kreuze hing und sein Blut vergossen hat. Da hat er diesen neuen Menschen, diese Kooperation der Gemeinde in sich selbst erschaffen, aus Juden und Heiden, und hat die Zwischenwand des Gesetzes hinweggetan. Und dann die Einheit des Geistes, ein Geist, ein Gott und Vater, eine Hoffnung, eine Taufe, ein Glaube. Was dort steht im Epheserbrief, große Einheit der Gemeinde, und da sollten wir nicht zwei Linien daraus machen. Es gibt in der Gemeinde Gottes keine Leibeslinie und eine Reichslinie und dann noch tiefer qualifizierte Kinder Gottes, sondern es gibt nur eine Linie. Und auf dieser Linie allerdings verschiedene Stufen der Führung, der Begabung und des Wachstums. Aber allesamt sind sie Glieder an einem Leibe. Seien wir nun Juden oder Griechen, heißen wir nun Paulus oder Kephas oder Apollos. Wir sind alle durch ein und denselben Geist in ein und denselben Leib getauft. Das sage nicht ich, das sagt nicht Karl Geier, das sagt nicht Professor Ströder, sondern das sagt der Apostel Paulus. Und das sollten wir endlich einmal wahrnehmen. Wir waren zusammengeführt in einem Hause. Wunderbar, dieses Zusammengeführtwerden der Gemeinde Gottes. Und dieses Zusammengeführtwerden wird eine Vollendung haben, eine eschatologische Vollendung, wenn die Gemeinde aller Zeiten und Zonen zu dem Herrn versammelt wird und vollendet wird. In der Auferstehung aller Toten in Christo, in der Verwandlung in die Herrlichkeit Jesu und in der Entrückung der letzten Gemeindegeneration. 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Parousie, das heißt wegen der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus und wegen unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet im Denkvermögen, noch erschreckt. Das Versammeltwerden zu ihm hin. Am ersten Tag der Woche waren wir zusammengeführt worden, um das Brot zu brechen. Der Herr Jesus hat es seinen Jüngern gesagt: Ich werde dieses Brot neu essen mit euch im Reiche Gottes und von diesem Getränk des Weinstockes mit euch neu trinken in der Königsherrschaft Gottes. Und Römer 11, 25: Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Fülle der Nationen in die Herrlichkeit eingegangen sein wird. Das ist das endzeitliche Versammeltwerden zu ihm hin. Und nun finden wir im Text das gründliche, durchdringende Unterreden des Paulus mit den Glaubenden im Hinblick auf den kommenden neuen Tag, bei dem er geplant hat, sie zu verlassen und nun zu neuen Taten fortzuziehen. Und er dehnt deshalb das Wort aus bis zur Mitternacht. Nun, der folgende Tag ist prophetisch gesehen der kommende Tag des messianischen Reiches. Gott wickelt ja seine Heilsgeschichte ab in Jahrtausenden, die vor ihm wie ein Tag sind. Nebenbei gesagt, die ersten 4 Jahrtausende seit dem Falle Adams enden nicht mit der Geburt Christi. Das war ein Rechenfehler, sondern mit der Zeit seines Auftretens in Galiläa im Jahre 27 nach der Zeitrechnung. Weshalb auch die Jahrtausende hernach sich etwas verziehen. Wir gehen auf das 7. Jahrtausend der Heilsgeschichte hin, jenen wunderbaren Gottestag, wo Jesus Christus wiederum als die Sonne der Gerechtigkeit erstrahlen und als das Licht der Welt eingehen wird, um diese dunkle Welt zu erleuchten. Aber momentan ist dieser Tag noch nicht angebrochen. Noch nicht einmal der Morgenstern und die Morgenröte seiner Parousie ist zu sehen. Vielleicht kommt dieses bald. Wir leben ja immer noch in der gegenwärtigen bösen Weltzeit und diese gegenwärtige böse Weltzeit ist nicht Tag, sondern ist Nacht. Denn das Licht der Welt ist nicht mehr anwesend. Als die Emmaus-Jünger mit dem Herrn gemeinsam wanderten und Emmaus erreichten, haben sie nicht gewusst, was sie ahnungslos prophetisch ausgesprochen haben, als sie sagten, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und dann begann die große Nachtzeit. Solange ich bei euch bin, sagt Jesus, bin ich das Licht der Welt. Aber bald werde ich euch verlassen, und dann wird die Dunkelheit über die Erde hereinbrechen. Das ist nun die Nachtzeit. Und in dieser Nachtzeit gehen wir auf die Mitternacht zu. Diesen Eindruck haben wir unter dem, was in den vergangenen Jahrzehnten geschehen ist, alle. Wir warten darauf, dass wir, wenn wir Überwinder sind, das Ziel erlangen, das uns in der Offenbarung des Johannes gezeigt wird, dass der Überwinder gewürdigt wird, den Morgenstern zu erkennen, Jesus Christus in seiner Parousie. Und nun, weil der Bräutigam selbst verzogen ist, dehnt auch der Herr das Wort, das apostolische Wort, sonderlich die Verkündigung und die Schriften des Paulus aus, bis Mitternacht. Auch das ist ein Verzug, auch das ist ein Ausgedehntwerden. Ich möchte Habakuk 2, 1 bis 3 lesen. Auf meine Warte will ich treten und auf den Schauturm mich stellen, sagt dort der Prophet, auf den Schauturm des prophetischen Wortes, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich als Antwort zurückbringen soll auf meine Einrede. Da antwortete mir Yahweh und sprach, schreibe das Gesicht und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es aber in seiner Erfüllung verzieht, so harre sein, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Das ist der Verzug des Bräutigams, der auch von Jesus in den Evangelien mehrfach angekündigt worden ist. Der Verzug des Bräutigams, der nach Hohelied 5 zunächst einmal die Braut in der Nacht aufgeweckt hat, der seine Hand durch die Öffnung der Türe hindurchgestreckt hat, damit die Braut die durchgrabene Hand des Messias sieht, der aber dann, als die Braut die Türe öffnet, weitergegangen war und sie in die Gassen Jerusalems hinausgeht, um ihn zu suchen. Und dort wird sie von den Wächtern der Stadt gefunden und geschlagen, und sie ziehen ihr den Schleier vom Gesicht. Das ist die Erweckung Israels am Ende der Tage in der Drangsal Jakobs, der Verzug des Bräutigams. Und so wie der Bräutigam verzieht, so wird auch das Wort Gottes, sonderlich das Wort der Apostel und Propheten des Neuen Testamentes, ausgestreckt, verzogen. Er dehnte das Wort aus bis Mitternacht, und er hat dieses Wort in einer durchdringenden Weise in der Unterredung mit den Gläubigen ausgebreitet. Wissen Sie, Milchsuppe gibt es heute genug in den Gemeinden. Und leider ist es nicht mehr nur die unverfälschte, wortgemäße Milch des Evangeliums, sondern oftmals das, was betrügerische Bauern gelegentlich gemacht haben, dass sie die Milch mit Wasser vermengt haben. Nein, was wir heute brauchen, ist durchdringende Unterredung, gründliche Erforschung des Wortes Gottes, auch der apostolischen Schriften, sonderlich auch der Schriften des Wortvollenders, des Apostels Paulus. Je näher wir der Mitternacht kommen, und wir stehen heute in dieser Zeit, umso mehr sollten wir uns mit dem Worte Gottes beschäftigen. Ach, da möchte ich Ihnen, weil wir das dann hernach noch brauchen, doch den Text vorlesen, nachdem Philipp Nicolai das wunderbare Lied gedichtet hat, das wir vorhin gesungen haben. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Erschrecken Sie nicht, ich weiß, dass man sehr, sehr oft dieses Gleichnis Jesu nur auf Israel deutet, es hat aber sicherlich auch der Gemeinde des Leibes Christi vieles zu sagen. Alsdann wird das Königtum der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Das heißt, den Bräutigam abzuholen in seinem Dorfe und ihn der Braut zuzuführen, der Braut aus Israel. Das Abholen des Bräutigams, das ist ja eine Funktion der Gemeinde Gottes. Und sie haben nun Lampen, und ich darf schon jetzt darauf hinweisen, diese Lampen sind die Lampen des prophetischen Wortes, vom Öl des Heiligen Geistes gespeist. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Ja, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn zwar die ganze Christenheit, auch alle freikirchlichen Gemeinden und Gemeinschaften, das prophetische Wort haben, gelegentlich vielleicht auch einmal ein wenig darin lesen, aber absolut nichts verstehen. Wenn man nicht dieses Öl, das Salböl des Heiligen Geistes in den Lampen hat, dann kann die Lampe des prophetischen Wortes kein Licht an einem dunklen Orte verbreiten, wie es sein soll. Sie nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen, mit ihren Lampen. Und ich hoffe, dass wir solche Weise und solche Kluge sind, die das Öl des Heiligen Geistes haben, der das Wort Gottes lebendig macht. Denn Geist und Wort stehen in einer ganz engen Verbindung zueinander. Der Geist Christi hat das geschriebene Wort gegeben, und der Geist Christi ist es, der uns dieses Wort deutet und lebendig macht und der uns selbst lebendig macht für das Wort. Als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein, auch die klugen Jungfrauen. Trotz der Lampe des prophetischen Wortes und trotz des Öls des Heiligen Geistes. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Da fällt der Eutychus vom Söller herunter und ist tot. Und Paulus muss sagen, macht kein Geschrei, macht keinen Lärm, macht keinen Tumult. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Ja, da wird man sagen, gebt uns doch etwas ab von eurer Erkenntnis, von eurem geistlichen Erwerb. Aber das geht nicht. Das, was man geworden ist in einem langen Leben unter der Führung und Erziehung des Heiligen Geistes, das kann man nicht einfach auf andere übertragen, die diesen Weg nicht gegangen sind. Das ist das Erschütternde. Wir alle stehen in einer geistlichen Biografie, und wir werden den Ertrag dessen einmal haben, was wir gesät haben. Das geht nicht, gebet uns von eurem Öl, von eurem Geiste, von eurer Erkenntnis, von eurer geistlichen Führung, von eurer Nähe und Verbindung mit dem Herrn, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten nicht allzu, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern der christlichen Ware und kaufet für euch selbst ein. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür war zugeschlossen. Und dann kommen die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Hier haben wir nun alles, die Lampen des prophetischen Wortes, hier haben wir die Mitternacht, hier haben wir das Geschrei. Dazu noch ein Wort aus Römer 13, wo die Mitternacht angesprochen wird, aber auch schon der kommende Tag, der folgende Tag, das Sabbatjahrtausend des Reiches des Messias. Und dieses eine noch, weil wir den Kairos erkennen, den Zeitpunkt Gottes. Das ist der Zeitpunkt seines göttlichen Eingreifens in die Weltgeschichte, damit er sie umgestaltet zur Heilsgeschichte. Weil wir den göttlichen Termin erkennen, dass die Morgenstunde schon da ist, dass wir aus dem Schlafe aufwachen sollten, denn jetzt ist uns die Vollerrettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt, also bis zur Mitternacht, und der Tag hat sich bereits genaht. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln, als ob der Tag schon da sei, als ob Christus in unserer Mitte sei, sichtbar und gegenwärtig. Ja, das Morgengrauen des kommenden Tages erleuchtet vielleicht schon den Horizont, aber die Sonne der Gerechtigkeit ist noch nicht aufgegangen. Und hier in diesem Text wird auch dazu aufgefordert, dass wir vom Schlafe aufwachen sollen. Auch die klugen Jungfrauen sind ja eingeschlafen. Und das ist die große Gefahr für die Endzeitgemeinde, dass sie den Gottestermin seines heilsgeschichtlichen Handelns nicht erkennt und dass sie durch den Verzug des Kommens Christi müde wird und einschläft. So wie Eutychus, der dort oben im Obergemach des Hauses sitzt und der eingeschlafen ist. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obergemach des Hauses, wo wir zusammengeführt worden waren. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus am Fenster. Er wurde von tiefem Schlaf überwältigt, fiel vom dritten Stockwerk hinab und wurde tot aufgehoben. Da haben wir die Lampen des prophetischen Wortes, die hier im Obergemach der Behausung Gottes im Geiste scheinen, angezündet sind und Licht spenden bei der durchdringenden Unterredung über dem Worte Gottes in der finsteren Mitternacht. Und wir kennen ja alle das Wort aus 2. Petrus 1, Vers 19, wo der Apostel Petrus auf die Verklärung anspielt und wo er sagt, und durch dieses Erleben besitzen wir das prophetische Wort fester als jemals zuvor. Denn der Herr Jesus hat auf dem Berge der Verklärung seine kommende Reichsherrlichkeit geoffenbart. Ihr tut wohl daran, auf dieses zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Indem ihr in euren Herzen dieses eine beachtet, dass die Weissagung niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht worden ist, sondern dass heilige Männer Gottes geredet haben, getrieben vom Heiligen Geist. Nur auf dieser Grundlage der vollen göttlichen Inspiration der Schriften leuchtet uns die Lampe des prophetischen Wortes an einem dunklen Ort, vorausgesetzt wir sind solche, die das Öl des Heiligen Geistes in sich tragen und die Gesalbte sind, wie der Messias Jesus. Ich habe in jungen Jahren in einem Kreis gedient, der nannte sich Freunde des prophetischen Wortes. Ich glaube, ich habe das hier schon einmal erwähnt. Wissen Sie, ich habe diesen Titel nie gemocht. Das klingt nämlich so wie Karnickelzüchterverein oder wie Freunde des Briefmarkensammelns. Freunde des prophetischen Wortes, das sind einige komische Heilige, die sich mit diesem prophetischen Wort wie mit einem Steckenpferd, mit einem Hobby beschäftigen. Das prophetische Wort ist Grundlage für alle Apostel. Das sind die Wurzeln ihrer Erkenntnis und dessen, was sie im Geiste Christi weitergeführt haben in der Lehre als Apostel und Propheten. Und das prophetische Wort sollte auch für uns Nahrung sein. Wir sind in einer Gemeinde, wo man darauf verzichtet, in den Bibelstunden einmal Propheten auszulegen. Seit nunmehr 30 Jahren bitte ich darum, ausgewählte Kapitel des Propheten Jesajas zu betrachten, des Königs der Propheten. Aber das kann man ja nicht tun. Da wissen doch die Leute, die die Einleitung halten sollen, überhaupt nichts zu sagen, nicht? Das ist die Situation unserer Gemeinde. Wie ein schöner Braten, der uns in einem 4-Sterne-Hotel vorgesetzt wird. Und dann außen herum ist ein wenig Garnitur, ein wenig Petersilie und Sellerie und Knoblauch. Und so benutzen wir das prophetische Wort. Hier und da ein Spruch zur Beerdigung, hier und da ein Wort für die Losung, hier und da ein Wort das uns persönlich erquickt und erfreut. So ist das prophetische Wort nicht gemeint, sondern es ist eine Lampe, die dauerhaft scheint und die das einzige Licht gibt für die Gemeinde Gottes auf ihrem Wege durch die Dunkelheit der Nacht. Das einzige Licht zur Orientierung. Eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag des kommenden Messiasreiches anbricht und bis Jesus in seiner Parousie, in seiner Wiederkunft, als der Morgenstern für die Gemeinde Gottes aufleuchtet. Hernach auch als die Sonne der Gerechtigkeit. Und nun fällt dieser junge Mann Eutychus, glückliches Ereignis, der da eingeschlafen ist, von tiefem Schlafe überwältigt, vom Obergemach herunter und fällt in den Tod. Ach, zu dem glücklichen Ereignis, da habe ich noch ein Wort gesucht. Und ich habe es tatsächlich gefunden in Offenbarung 14, 13, wo angesichts der Endzeitgerichte gesagt wird, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Diese Gerichte werden so schrecklich sein, dass die Toten, die da glauben, glücklich gepriesen werden. Ja, glückselig als solche, die in dem Herrn sterben. Glückliches Ereignis. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihren nach oder ihre Werke gehen mit ihnen. Die Toten in Christo, dargestellt in jenem Eutychus, der Tod aufgehoben wurde. Und nun achten wir auf Vers 10 und 11. Paulus aber stieg hinab vom Obergemach, fiel über ihn, umfing ihn und sagte, machet keinen Tumult, denn seine Seele ist noch in ihm. Und dann steigt er wieder hinauf. Und als Hinaufsteigender brach er das Brot und aß und beredete sich mit den Glaubenden intim und vertraulich noch eine beträchtliche Zeit bis zum Tagesanbruch, bis zum Erstrahlen des Tages und der Morgenröte. Das Hinaufsteigen und das Hinabsteigen, darüber wollen wir doch noch kurz etwas sagen. Auch das ist prophetisch bedeutsam. Zunächst einmal etwas Erbauliches. Oswald Chambers, der bekannte Bibellehrer, der leider so früh gestorben ist, bereits in den 30er Jahren seines Lebens, hat dazu Folgendes geschrieben, und zwar im Blick auf das Erlebnis der Jünger auf dem Berge der Verklärung. Der Prüfstein für das geistliche Leben ist die Kraft, herabzusteigen. Petrus wollte ja 3 Hütten bauen, der wollte oben bleiben. Wenn wir nur Kraft zum Aufsteigen haben, stimmt etwas nicht. Wir haben alle schon Zeiten auf dem Berg erlebt, da wir die Dinge von Gottes Standpunkt her sahen. Wir wären gerne dort geblieben. Wenn wir aber Jünger Jesu Christi sind, wird er es nie zulassen, dass wir dort oben bleiben. Geistlicher Egoismus liegt dem Wunsch zum Bleiben auf dem Berge zugrunde. Wir sind in solcher Hochstimmung, als wäre uns alles möglich. Als könnten wir reden wie Engel und leben wie Engel, wenn wir nur dort oben bleiben könnten. Aber wir müssen die Kraft zum Herabsteigen haben. Der Berg ist nicht der geeignete Aufenthaltsort für uns. Wir sind für die Täler geschaffen. Das ist etwas vom Schwersten, was wir lernen müssen, weil der geistliche Egoismus immer wieder Zeiten auf dem Berge verlangt. Zusammen mit Jesus Christus in die himmlische Welt versetzt zu sein, bedeutet nicht, es sich auf dem Berge der Verklärung oder im Obergemach bequem zu machen, begeistert Lieder zu singen und die dämonenbesessenen Jungen im Tal umkommen zu lassen. Es bedeutet, an den verfluchten Orten dieser Erde zu sein, soweit es das Gehen unserer Füße angeht, aber in ununterbrochener Gemeinschaft mit Gott. Paulus stieg hinab, belebt den Toten und dann steigt er wieder hinauf. Und er wird darin ein Bild für unseren hochgelobten Herrn und Heiland, Jesus Christus. Und wir lesen dazu einige Worte aus dem Neuen Testament, wo auch von seinem Herabsteigen zu den Toten und in die Todeswelt etwas gesagt wird. Epheser 4, 7 bis 10. Darum, sagt er, hinaufgestiegen zur Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist in die untersten Tiefen der Erde, das heißt in die Totenwelt, um dort das Evangelium seines Sieges zu verkündigen. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel hinaus, damit er das All zur Fülle führe. Psalm 24, 3 wird die Frage gestellt, wer wird hinaufsteigen auf den Berg Jahwes? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Und die Antwort heißt, allein der Messias, der niemals Unrecht getan hat und in dessen Mund niemals Betrug gefunden wurde. Und in Johannes 3, 13 bezeugt schon der Täufer Johannes, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der allein, welcher aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn Adams, das heißt der Weltvollender, der im Himmel seine Existenz hat. Und dann aber 1. Thessalonicher 4, 16. Wir denken wieder an das Herabsteigen des Paulus zu dem Toten Eutychus, den er in der Kraft der Auferstehung Jesu wieder zum Leben bringt. Denn der Herr selbst wird während eines Kommandorufs, während die Stimme des Fürstenengels erschallt und während die Gottesposaune ertönt, herabsteigen vom Himmel. Und die in Christo Erstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach wir, die wir leben, werden zugleich mit ihnen, dem Herrn, auf Wolken entgegengerückt, damit wir allezeit bei dem Herrn seien. Wunderbar, dieses Herabsteigen des Herrn. Da heißt es, der Herr selbst, der Herr persönlich, der Herr in höchst eigener Person wird dieses tun, während der Kommandoruf des Fürstenengels Michael die himmlischen Heere zur Errettung Israels mobilisiert und während der Schofar Gottes die Gottesposaune ertönen wird, um die endzeitlichen Ereignisse einzuleiten. Da verlässt unser Herr das unzugängliche Licht des Vaters, die unerschaffenen Dimensionen der Realität Gottes und seines Heiligen Geistes, tritt wieder ein in die Dimensionen der erschaffenen Welt und der Sichtbarkeit und steigt herab aus dem Himmel, um die Toten in Christo zum Leben zu führen. Paulus aber stieg hinab, fiel über ihn, umfing ihn und sagte, macht keinen Tumult, denn seine Seele ist noch in ihm. Denn unsere Geistseele wird ja bewahrt, bis auf jenen Tag, wo sie wieder den neuen Leib der Herrlichkeit als Behausung Gottes empfängt, die da in der Gleichheit des Leibes Christi ist. Er stieg aber hinauf, brach das Brot und aß. Was ist nun der Hinweis auf die Festfeier Gottes im Reiche des Messias, jene Festfeier, von der Herr Jesus gesprochen hat, dass er neu das Brot brechen werde und dass er neu und in einer vollkommenen Weise das Gewächs des Weinstockes mit allen seinen Jüngern trinken werde in seinem Reiche, in seiner Königsherrschaft. Und wenn es heißt, dann werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit, dann sicherlich nicht nur in jenen Welten, wo wir die Engel richten werden, nicht nur im Andromeda-Nebel, sondern auch wenn der Herr hier auf Erden sein Reich errichtet und als Messias auf dem Berge Zion herrschen wird. Und wenn er die Hochzeit des Lammes feiert, wir sind ja der Leib des Bräutigams, wir können uns doch der Hochzeit des Lammes nicht entziehen. Was wird das wunderbar sein, wenn das erneuerte Israel zusammengeführt wird durch den Messias mit der vollendeten Gemeinde seines Leibes in der Hochzeit des Lammes. Als Hinaufsteigender aber brach er das Brot und aß. Ja, und dann kommt dieses Bedeutsame am Ende. Da ist ein Wort im griechischen Gebrauch, homileo, das heißt eigentlich eine ganz intime, vertrauliche Unterredung, die Mitteilung eines tiefen Geheimnisses von Ort zu Ort. Das ist nun die zweite Phase dessen, was der Apostel Paulus bis zum Tagesanbruch getan hat. Das ist eine neue prophetische Offenbarung unseres Herrn, die offensichtlich geschieht während der Lebendigmachung der Toten in Christo oder unmittelbar zuvor, vor der Entrückung der letzten Generation der Gemeinde. Er beredete sich vertraulich noch beträchtliche Zeit bis zum Tagesanbruch. Wenn wir dann beim Herrn sind und wenn wir ihn schauen werden, wie er ist, und wenn wir ihm gleich sein werden, wissen Sie, dann ist das, wie wenn ein Großcomputer, in dem alle Erkenntnisse Gottes und alle Geheimnisse und alle Weisheit Gottes eingespeichert sind, in einem Nu auf uns übertragen werden. Das könnten wir in diesem Leibe überhaupt nicht verkraften. Das wird geschehen, wenn wir ihm gleich sein werden und ihn erkennen werden, wie er tatsächlich ist. Es gibt dann diese letzte intime, vertrauliche, prophetische, allumfassende Unterweisung bis zum Tagesanbruch, bis zum Beginn des Reiches des Messias. Amos 3, Vers 7. Denn der Herr, Jahwe, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, ins Ohr geflüstert hat, geoffenbart hat. Homileo, vertrauliche Unterredung des Herrn im Bilde des Paulus. Und dann das Letzte. Sie führten aber den jungen Mann lebendig fort und wurden unermesslich getröstet. Während wir in seiner Auferweckung aus den Toten, die Auferweckung der Toten in Christo, schauen, sehen wir in diesem letzten Vers ihre Entrückung und Verwandlung gemeinsam mit denen, die als die letzte Gemeindegeneration nicht durch den Tod hindurchgehen müssen. Sie führten aber den jungen Mann lebendig fort. Er, der seine Schwachheit, Verweslichkeit eingetauscht hat in die Kraft Gottes. Da werden wir dann alle dastehen in einer unglaublichen Jugendfrische, in Vollkommenheit, so wie der Heilige Geist uns konzipiert hat, im Angesicht und im Bilde Jesu Christi, in der Kraft Gottes auferweckt. Sie führten aber den jungen Mann lebendig fort und wurden unermesslich getröstet. 1. Thessalonicher 4, 16. Denn der Herr selbst Ja, jetzt muss ich doch das Wort suchen. Aus 1. Thessalonicher 4. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Fürstenengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Sie aber wurden unermesslich getröstet.